So, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten mit unserem Mikro nochmal herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung. Ja, sorry, dass das ein bisschen gedauert hat. Wir machen heute weiter mit unserem Thema Preissetzung für Softwareanbieter und werden das Thema heute auch beenden. Danach wird die Rabea Sonnenschein hier so einige Klausuraufgaben Ihnen mal vorstellen, die wir in den letzten Jahren hier in unseren Klausuren abgefragt hatten, einschließlich entsprechenden Lösungen. Und noch was Organisatorisches vorneweg, wir werden in der nächsten Woche den Dr. Karl Popp von SAP hier zu Gast haben. Und der Dr. Karl Popp ist bei SAP unter anderem verantwortlich für das ganze Thema Unternehmensübernahmen, Mergers and Acquisitions. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von Ihnen mitbekommen hat. Warum ist gerade, oder ich frage einfach mal so, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, warum ist oder vor welchem Hintergrund ist das Thema Mergers and Acquisitions, also Unternehmensübernahmen, bei der SAP denn gerade so besonders relevant? Haben Sie da so ein bisschen Zeitung gelesen oder interessieren Sie sich dafür? Ganz genau, hätte ich nicht besser sagen können. Also die SAP hat sich zum strategischen Ziel gesetzt, die Nummer 1 auch im Cloud Computing Markt zu werden, insbesondere auf dieser Software as a Service Ebene eben. Wer ist da im Moment weltweit Nummer 1 auf der Software as a Service Ebene, so im Business-to-Business Bereich? Amazon ist die Nummer 1. So auf den unteren Ebenen, so Infrastructure as a Service, wenn Sie sich da beispielsweise Speicherplatz oder Prozessorleistungen anmieten wollen. Im oberen Bereich Software as a Service ist es Salesforce, genau, und noch mit einem relativ großen Abstand. Da will die SAP reingehen. Und wenn man das gerne schnell machen möchte, also schnell in so einen Markt reingehen möchte und Geld hat, ja, dann gibt es eine favorisierende Strategie. Und die heißt, man kauft sozusagen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, am Cloud Computing Markt, dann schlicht und ergreift auf. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr gespannt und freue mich auf den Vortrag. Der Vortrag von dem Karl Popp enthält auch so ein paar SAP-interne Zahlen. Aus dem Grund wird er nicht aufgezeichnet werden, wie wir das häufig machen bei den Gastvorträgen und wie ich es auch immer erläutert hatte. Alles, was hier in der Veranstaltung gemacht wird, ob Gastvortragender oder ob ich, ist entsprechend klausurrelevant natürlich. Gut, wir hatten jetzt verschiedene Facetten im Bereich Pricing schon hier behandelt. Und wenn Sie sich an das Überblicksbild erinnern, auf dem wir so verschiedene Preisstrategien eben dargestellt hatten, sind wir jetzt praktisch ganz rechts auf diesem Bild, wo es um dynamische Preisstrategien geht. Und bei dynamischen Preisstrategien handelt es sich um solche, bei denen der Zeitablauf berücksichtigt wird. Also wenn man es mal hier anhand dieser drei Strategien mal beschreibt, würde bedeuten Penetration Pricing, dass man über die Zeit steigende Preise verlangt. Skimming Pricing würde heißen, dass man über den Zeitverlauf sinkende Preise hat. Und Follow the Free wäre die Strategie, dass man zunächst mal ein Produkt verschenkt und dann im nächsten Schritt, also auch zeitlich verzögert, dann entweder ein komplementäres Produkt verkauft oder auch, es muss kein komplementäres Produkt sein, es kann auch ein Produkt sein, das vielleicht eine etwas größere Leistungsfähigkeit und das für diese beiden Fälle würde man dann unter Follow the Free fassen. So, ich hatte es erstmal ganz überblicksartig dargestellt. Hier nochmal beginnen wir mit Penetration Pricing, diese Preisstrategie ein Stück weit detaillierter. Was für ein Ziel verfolgt man damit mit so einer Penetration Pricing Strategie, also mit steigenden Preisen? Relativ klar, man möchte Marktanteile gewinnen. Und das ist nun insbesondere in der Softwareindustrie und vor dem Hintergrund von Netzeffekten ist das ein ganz besonders wichtiges Thema. Warum? Ja. Ja, und es stimmt, was Sie gesagt haben. Ja, Sie sind, ich würde sagen, so kann man einen Haken dran machen. Ich wiederhole es mal mit ein bisschen anderen Wording. Auf Netzeffektmärkten haben wir häufig ein Login. Und das den Starken eben immer stärker macht. Und ja, einer meiner Lieblingsbeispiele ist ja der fiktive Fall. Wir entwickeln hier eine Office-Software, die eigentlich besser ist als die von Microsoft. Und wie kommen wir in den Markt rein? Weil die Funktionalität, also der Basisnutzen allein, wird uns nicht viel helfen. Und dann ist eben die Frage, ob wir dann mit einer solchen Niedrigpreisstrategie in den Markt reingehen, bis hin zum Verschenken der Software, um dann vielleicht in dem Moment, wo wir Marktanteile haben und damit auch unseren Kunden Netzeffekte anbieten können, was bislang dann nur der Wettbewerber der großen Microsoft eben kann, dass wir dann eben vielleicht dort auch mit steigenden Preisen reingehen. Rein theoretisch kann sogar eine Draufzahlstrategie, ist sogar eine Draufzahlstrategie denkbar, dass man sagt, okay, wir zahlen Nutzer erstmal dafür, dass sie unsere Software oder einen bestimmten Service nutzen. Was man zeigen kann simulativ, ist, dass solche Niedrigpreisstrategien umso notwendiger oder sinnvoller ist, je höher der Netzeffektfaktor ist und je größer die Verbreitung des Marktes ist. Was war nochmal Netzeffektfaktor? Erinnern Sie sich noch? Das hatten wir hier so, ich glaube, in der ersten oder zweiten Vorlesungsstunde. Mhm. Ja, die Ecke haben sie genau richtig erspürt aus dem Kopf. Das war noch ein bisschen, wir könnten es noch ein bisschen präziser sagen. Mhm. Ja. Genau, also wie stark, wenn man den Gesamtnutzen nimmt, der ja aus Basisnutzen und Netzeffektnutzen besteht, drückt dieser Netzeffektfaktor praktisch die Stärke des Netzeffektnutzens im Vergleich zum Basisnutzen letztendlich aus. Das können wir uns ja vorstellen, dann, wenn dieser Netzeffektnutzen besonders groß ist, dass es dann vielleicht umso, dass dann der Login in so einer Technologie von so einem Marktführer umso größer ist entsprechend. Und dann müssen wir vielleicht umso eher mit solchen Niedrigpreisstrategien in den Markt reingehen. Follow the Free. Ich habe schon mal auf der Überblicksfolie erläutert. Es werden also Produkte verschenkt, um Marktanteile zu gewinnen. Vielleicht machen wir es hier mal ein bisschen, würde ich ein bisschen allgemeiner beschreiben, um Marktanteile zu gewinnen. Das muss nicht gleich ein Login-Effekt sein. Und dann können wir als Anbieter entweder Komplementärprodukte verkaufen oder wir können Premium-Versionen verkaufen. Das sind jetzt beides Fälle, die man hier unter der Follow-the-Free-Strategie fassen könnte. Also was wäre hier vielleicht ein Beispiel aus der Softwareindustrie, wo man so einen, wo Sie so einen Follow-the-Free-Ansatz kennen? Ja? Okay. Okay. Okay, Okay, das klingt interessant. Ich hab den tollen Fall, dass ich so einen Rechner habe, aber der wurde mir netterweise eingerichtet von lieben Menschen. Ich wusste jetzt gar nicht, was da was gekostet hat, aber Bruder, klingt gut, ja. Okay, auch ein gutes Beispiel. Ja. Virenprogramme, genau die. Und wo wird dann bezahlt? Dann wenn es zum Upgrade kommt oder wir es gewerblich nutzen oder sowas, und nach dem Motto, die Basisversion geht erstmal frei raus von der Virensoftware, ganz genau, gutes Beispiel auch. Ja, genau, sowas. Sowas in der Art, oder ich überlege gerade, das müsste eigentlich auch ganz gut passen, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber diese ganzen In-App-Verkäufe beispielsweise werden ja auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, ne? So nach dem Motto, die App können wir erstmal kostenlos nutzen, aber wenn wir dann irgendwelche tollen Schwerter oder Waffen oder weiß der Kuckuck was haben wollen, dann müssen wir dafür bezahlen. Also In-App-Käufe wären wahrscheinlich auch noch ein ganz nettes Beispiel für so eine, für solche Follow-the-Free-Strategien, die es natürlich nicht nur in der Softwareindustrie gibt, sondern die sie auch in anderen Bereichen finden. Ne? So, Skimming-Pricing, das ist nun das Gegenteil vom Penetration-Pricing. Das heißt, über den Zeitverlauf fallen die Preise. Und wie es hier so schön steht, diese Strategie zielt im Kern darauf ab, die Heterogenität, also die Unterschiedlichkeit der Zahlungsbereitschaften von Konsumenten auszunutzen. Ne? So nach dem Motto, dass eben wir erstmal von denen, die vielleicht, also Computerspiele zum Beispiel, die also so heiß drauf sind, dass sie gar nichts mehr erwarten können, bis dieses Spiel rauskommt, dass man von dieser Kundengruppe einfach sagt, okay, die sind auch bereit, viel zu zahlen, und das schöpfen wir dann auch ab, aber wir wissen, dass es vielleicht nicht viele sind, und dass dann die Normalos hinterherkommen und dann einen normalen Preis zahlen und diese Preise dann immer entsprechend nach unten gehen. Also das wären jetzt so die drei, das wäre so praktisch abschließend der Teil zum Thema Pricing und dynamische Preisstrategie. Ja. Lassen Sie mich nochmal überlegen. Also ich würde eigentlich mal behaupten, dass das den Fall, den Sie gerade genannt hatten, also der Fall war, wir haben Handys als Beispiel, wo wir auch einen heftigen Preisverfall innerhalb kurzer Zeit haben. Also ich würde jetzt erstmal, über das Beispiel noch nicht nachgedacht, aber wenn ich es jetzt einsortieren sollte, würde ich eigentlich sagen, das ist auch Skimming-Preis. Also so nach dem Motto, ob sie jetzt bei Computerspielen erstmal, nehmen wir mal an, die vier in der ersten Reihe, das wären die ganz Wilden, ja, die wollen halt dieses Spiel unbedingt haben. Oder sie sind die vier Wilden, die neueste Handy-Version haben wollen und nicht abwarten wollen. Und ich wäre jetzt jeweils der Anbieter, dann würde ich mich doch freuen, wenn die vier in jedem Fall, würde ich versuchen, diese Heterogenität der Zahlungsbereitschaften abzuschöpfen. Die vier haben eine sehr, sehr hohe Bereitschaft. Der Rest hier sagt, oh, nö, ich warte mal lieber ab. Mir ist es einen Monat warten wert, dass das Ding dann 100 Euro weniger kostet oder irgendwie sowas. Das wäre für meinen, ich glaube, das gehört beides in die Skimming Pricing Schublade rein. So, genau. Also da haben wir jetzt diesen Teil praktisch abgeschlossen. Und wo wir jetzt schon langsam hineingehen, ist dann in das Thema Kooperationen in der Softwareindustrie und dann im zweiten Schritt Übernahmestrategie, Mergers and Acquisitions, wobei diesen zweiten Bereich, den wird, wie gesagt, der Dr. Karl Popp dann in der nächsten Woche machen, und wir werden uns jetzt hier mit dem Thema Kooperationen in der Softwareindustrie auseinandersetzen. Ja, wie sich das so gehört, beginnen wir mal mit einer Definition, und diese Definition ist eine sehr, sehr allgemeine. Also uns, was versteht man unter Kooperation? Unter Kooperation versteht man eine auf stillschweigenden oder vertraglichen Vereinbarungen beruhende Zusammenarbeit zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen. Auch hier gilt das, was ich schon in vielen Veranstaltungen gesagt habe und was, glaube ich, für Sie auch einfach wichtig ist, dass Sie es verstehen. Es gibt 3.438.000 Definitionen des Begriffs Kooperation. Und wenn Sie jetzt die anderen daneben stellen, haben Sie kein Wahrheitskriterium. Ja? So nach dem Motto, die eine Definition ist die richtige und die andere ist eine falsche. Das gibt es einfach nicht. Ne? Ich kann jetzt irgendwie was anderes behaupten. Ich kann das Wort Stillschweigen beispielsweise durchstreichen. Und niemand ist in der Lage, intersubjektiv wirklich zu sagen, die eine Definition ist jetzt die richtige und die andere ist die falsche. Das gibt es nun mal nicht. Aber deswegen sind Definitionen trotzdem nicht nutzlos. Wir brauchen sie einfach, um ein gemeinsames Verständnis zu haben, wenn wir solche Begriffe verwenden. Und diese Definition, die sie hier steht, die nehmen wir jetzt einfach. Weitere Merkmale, Kooperationen, gemäß unserer Sichtweise, zielen meist auf eine mittel- oder langfristige Zusammenarbeit ab, und Kooperationen erfordern in aller Regel Investitionen seitens der teilnehmenden Unternehmen. Und das Ziel von solchen Kooperationen, das besteht grundsätzlich darin, Effizienzvorteile zu erzielen oder durch eine Zusammenarbeit einen Mehrwert zu schaffen, der eben ohne die Zusammenarbeit nicht entstanden wäre. So, schauen wir uns mal die Ziele, die damit verfolgt werden, mit solchen Kooperationen mal ein wenig allgemeiner an. Da haben wir zunächst mal als erstes Ziel, haben wir Kosteneinsparungen. Die lassen sich häufig gerade durch die Realisierung von Skaleneffekten erzielen. Skaleneffekte können wir so unterscheiden in Economies of Scale und in Economies of Scope. Weiß das jemand von Ihnen noch, irgendwie Bachelorstudium Anfang würde ich vermuten irgendwann, nicken, leicht grübelndes Nicken. Was waren nochmal Economies of Scale und was waren nochmal Economies of Scope? Ja? Mhm. Genau, ich wiederhole das nochmal in die Kamera auch. Also Economies of Scale geht eben so in die Richtung, je mehr Stücke eines Produkts ich produziere, umso geringer sind dann die Stückkosten letztendlich. Ne? Können wir uns hier in unserem Beispiel Softwareindustrie auch sehr, sehr gut erklären. Je mehr Software ich habe, umso geringer sind die Stückkosten, wenn ich dann sozusagen die verkaufte, an der Stelle muss man aufpassen, das ist die verkaufte Menge, die wir hier nehmen würden und nicht die Herstellkosten, die man so klassisch im Produktionsbereich hätte. Mhm. Und jetzt Economies of Scope, was versteht man darunter? Das ist sowas Ähnliches, aber es war nicht das Gleiche. Das hat manchen gleich einen unterschiedlichen Begriff. Ja, Economies of Scope geht dann demgegenüber, spricht das Thema an, dass wenn ich nun mehrere Produkte erzeuge und das nun beispielsweise eine Menge von Modulbaukästen habe, die ich dann in die verschiedenen Produkte reinbaue, dass auf diese Weise die Produktion dieser verschiedenen Produkte billiger ist, als wenn ich sozusagen jedes einzelne Produkt auf Basis eines einzelnen Modulteils herstelle. Das wären dann diese Unterscheidungen. Ja, Zeiteinsparungen, das kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen. Wenn man beispielsweise in der Automobilindustrie oder in der Softwareindustrie Ressourcen zusammenwirft, um was zu entwickeln, vielleicht einen neuen Hybridmotor in der Automobilindustrie oder eine neue schöne Software, und wir werfen unsere Ressourcen zusammen, dann führt es letztendlich dazu, dass wir wahrscheinlich und hoffentlich schneller fertig werden. Ebenfalls die Reduktion von Risiken ist so ein Thema. Wenn sich vielleicht zwei Chemie- oder Pharmafirmen zusammentun und sagen, wir entwickeln jetzt, versuchen jetzt zusammen ein neues Medikament zu entwickeln, dann stecken dahinter in aller Regel sehr, sehr große Risiken. Also in der Pharmaindustrie von vielen diesen Projekten, die angestoßen werden, sind nur ganz, ganz wenige erfolgreich. Aber mit den wenigen, die erfolgreich sind, verdienen die Firmen dann entsprechend viel Geld. Und da finden sie dann häufig den Fall, oder wenn sie irgendwie irgendwas anderes Innovatives in der anderen Industrie entwickeln wollen, wo sie sich nicht sicher sind, dass das schnell zum Erfolg führt, dann bietet sich auch sowas an, eine Kooperation, das gemeinsam zu machen, weil dann eben auch die Risiken letztendlich verteilt werden. Das finden sie in ganz verschiedenen und unterschiedlichen Bereichen. Kooperationen können auch zu einem höheren Wert des Produkts oder des Services führen. So ein Beispiel wären hier so vielleicht die Star Alliance als Beispiel von der Allianz von Fluggesellschaften, die dann dazu führt, dass zum einen das Streckennetz für die Kunden attraktiver werden kann, zum anderen, wenn man noch so weitere Anbieter wie Autovermietungen oder Hotels dort reinbringt, wäre ein Beispiel, oder vielleicht auch sowas wie die kooperative gemeinsame Entwicklung von Open Source Software. Und dann noch so ein weiterer Vorteil von Kooperationen ist, wenn ich beispielsweise eine kleine Softwarefirma habe, oder geht natürlich für andere Branchen auch, und ich möchte meinen Markt vergrößern, ich möchte vielleicht in Südamerika oder sonst wo erfolgreich sein, dann macht es vielleicht großen Sinn, sich dort mit einem Kooperationspartner in Südamerika dann zusammenzutun, um dann sozusagen dessen Absatzkanäle auf dem anderen Kontinent dann entsprechend zu nutzen. Das sind jetzt also so mal so ein paar klassische Vorteile, die wir durch Kooperation erzielen können. Diese Vorteile entstehen dann auf Basis einer solchen Zusammenarbeit, aber was immer gilt, ist, dass eine solche Zusammenarbeit auch in vielen Fällen dazu führt, dass ein Partner besser gestellt wird und ein anderer schlechter gestellt wird. Dass diese Art von Kooperation werden Sie vielleicht eher vielleicht mal so innerhalb eines Unternehmens finden, dass dann vielleicht gesagt wird, okay, nun müssen die verschiedenen Ländergesellschaften eines Konzerns müssen zusammenarbeiten, um für das gesamte Unternehmen einen Vorteil zu erzielen. Allerdings kann es dabei dann auch sein, dass vielleicht die eine Landesgesellschaft da entsprechend drauflegen muss. Ja, also so ein typisches Beispiel so aus dem Softwareindustriebereich wäre, dass vielleicht irgendein großer Konzern beschließt, eine Standardsoftware weltweit einzuführen, irgendeine SAP-Software vielleicht. Und das kann ja sein, dass das vielleicht für Länder im Standort rund um Europa, dass es vielleicht eine vorteilhafte, gute Sache ist. Dass man aber vielleicht, ich nehme einen anderen Markt, dass man vielleicht in China oder in einem anderen Land da entsprechend sagt, nee, eigentlich sind uns die Einführungskosten zu hoch und wir profitieren davon ja nicht so richtig davon, wie das jetzt vielleicht in Europa oder sonst wo der Fall ist. Und dann haben wir im Grunde genommen genau dieses Thema, was wir vor zwei oder drei Stunden hatten, als es um die zentrale oder dezentrale Koordination von Entscheidungen ging. Wir hatten das an dem Beispiel Spiegel Online gemacht, diese ganzen Fragestellungen, ob bestimmte Dinge zentral oder dezentral organisiert werden. Wenn zentral organisiert wird, dass so eine Art von Kooperation, wir einigen uns auf eine Software praktisch vorgegeben wird, dann kann es eben sein, dass der Partner schlechter gestellt wird. Auf so einer interorganisationalen Ebene, also zwischen zwei oder mehr verschiedenen Unternehmen, wird es wahrscheinlich weniger passieren, weil in aller Regel wird man dann halt sagen, ja okay, wir kooperieren sowieso nur miteinander. Also jeder einzelne der Partner wird sagen, okay, wir kooperieren sowieso nur miteinander, wenn es mir auch persönlich irgendeinen Mehrwert gibt, sonst brauchen wir uns eigentlich gar nicht groß an einen Tisch gemeinsam zu setzen. Und was da immer so ein Klassiker ist, ist dann solche Fragestellungen, wir kooperieren, aber wie werden letztendlich die Geschäftsrisiken verteilt, wie werden sie gemessen das gleiche Messung des gesamten Mehrwertes einer Kooperation. Und dann, wenn wir mal sagen, gut, diese Kooperation bringt beiden Teilen was, dann sind wir immer noch nicht fertig, ne? Weil dann immer noch häufig der Fall einfach auftritt, dass man sagt, okay, der eine Partner sagt eben, ja, aber ich profitiere nur ein bisschen, der andere profitiert aber ganz schön. Also das ist ganz gut, dieses grundsätzliche Phänomen ist ganz gut erklärt in einem der Mikroökonomiebücher von dem Hal Varian, der in Berkeley gelehrt hat und damit irgendwie Chefökonom bei Google geworden ist. Der hat es an dem schönen anschaulichen Beispiel erklärt, dass er gesagt hat, zwei Studenten ziehen am Anfang des Studiums in eine WG rein. Der eine ist ein richtiger Fernsehfreak, ja, er guckt sich so alles sehr, 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 sehr gern an, was es so im Fernsehen gibt. Und der andere sagt, ja, okay, ich gucke mir vielleicht mal die Tagesschau oder heute an oder vielleicht mal ein tolles Fußballspiel. Aber ansonsten kann es mir mit deinem Fernseher eigentlich gestohlen bleiben. Und die Frage ist jetzt, wie die beiden die Kosten des Fernsehers sozusagen fair untereinander aufteilen. Ne? Und das ist dann auch so eine klassische Fragestellung aus der kooperativen Spieltheorie. Genau, hier haben wir das nochmal mit der kooperativen Spieltheorie gesagt, anschaulich dargestellt. Wir haben einen kleinen Kuchen ohne Kooperation. Wenn wir kooperieren, haben wir gemeinsam einen großen, tollen Kuchen. Und jetzt ist die Frage, wie dieser Kuchen nun dann genau unter diesen Kooperationspartnern aufgeteilt wird. Und das machen wir ja auch in unserer Übung, beziehungsweise haben wir gemacht. Machen wir ganz genau. Ne? Und zwar genau dieses Wettergrößensproblem, das wird Ihnen Vera Bär Sonnenschein dann hier nochmal erklären. Wie sieht das in der Softwareindustrie aus, dieses ganze Thema Kooperation? Und da haben wir hierbei die Systematisierung des sogenannten ValueNet nach Brandenburger und Mailbach dargestellt. Und die sagen zunächst mal ganz allgemein, also ein allgemeiner Ansatz, ich habe den hier mal für die Vorlesung für die Softwareindustrie angepasst, dass wir hier ein bestimmtes Unternehmen haben. Und dieses Unternehmen kann kooperieren mit seinen Zulieferern, es kann kooperieren mit seinen Kunden, es kann kooperieren mit irgendwelchen Komplementäranbietern und es kann kooperieren mit Wettbewerbern. Und so diese Kooperation mit Wettbewerbern, die wird auch als Co-Opetition bezeichnet. Aus welchen Bereichen kennen Sie so eine Art von Co-Opetition? Haben Sie schon mal irgendwie, drüber gestolpert? Und wenn ja, also in welchen Bereichen man kooperiert mit seinem Wettbewerber, kann häufig Sinn machen. Ja. Aha. Okay, ja, so ein gutes Beispiel, so Lobby, wenn beispielsweise auch mal Google, Apple oder andere um bestimmte Interessen durchsetzen, gemeinsam agieren, ja? Richtig, genau. Starlines, was wir gerade hatten, oder alle möglichen Flugverbünde. Oder in der Automobilindustrie ist auch häufig der Fall anzutreffen, dass also gemeinsame Plattformen entwickelt werden und dann läuft vielleicht das eine Auto dann, was technisch ganz ähnlich ist wie das vom Konkurrenten, ist ein VW und der andere kann auch mal ein Ford sein. Oder Renault, ich weiß, ich habe die Beispiele, hatte ich irgendwann mal gelesen, fand ich ganz interessant. Ne? Also dann tut man die Ressourcen zusammen, entwickelt zusammen in dem Bewusstsein, dass man zum Schluss zwei ähnliche vergleichbare Automobile auf den Markt bringt, die miteinander konkurrieren. Und trotzdem ergibt so die Wirtschaftlichkeitsrechnung, dass diese Strategie unterm Strich sich für beide Partner dann in irgendeiner Form entsprechend auszahlen muss. Gucken wir uns mal dieses ValueNet hier am Beispiel der Softwareindustrie an. Ich gehe das hier mal so durch. Wir sind hier, was in der Kooperation Unternehmen mit dem Wettbewerber wird als Co-Opetition bezeichnet, das sagte ich ja gerade. Und es geht hier im Wesentlichen darum, auch Ressourcen zu scheren, vielleicht auch manchmal ihre Entwicklungsrisiken entsprechend zu reduzieren. Gehen wir hier mal nach rechts. das Unternehmen kooperiert mit einem Kunden. Wenn Sie sich das mal jetzt für die Softwareindustrie anschauen, wo können Sie sich denn vorstellen, dass es Sinn macht, dass ein Unternehmen mit einem Kunden dann gemeinsam kooperiert? Ja. Bitte nochmal. Ah, okay, also er sagt agile Softwareentwicklung, ja. Es muss nicht agil sein, finde ich, aber wenn er mit dem Kunden zusammen das macht, um sozusagen den Kunden, die Kundenwünsche da besser einfließen zu lassen, ja. Ja. Ja, ja. Mhm, ja, gut, guter Punkt, ja. Sie hatten auch noch? Aha, genau. Ja. Mhm, gut, ja, auch ein schönes Beispiel. Mhm. Und was ich schon, was ich auch ein paar Mal erlebt habe, ist, dass dann Softwareentwickler mit Firmenkunden gemeinsam eine Software entwickeln, mit dem Ziel, Branchen-Know-how von dem Kunden zu bekommen. Das ist dann eine ganz interessante Konstellation, also wenn dann beispielsweise der Softwarehersteller, in dem Fall war es auch die SAP, mit Schenker hatten sie ein großes Projekt gemacht, in Essen gemeinsam die Software entwickelt. Und letztendlich war der Nutzen von SAP bestand darin, die Branchenkenntnisse von Schenker zu bekommen. Ja, so nach dem Motto, sagt ihr von Schenker uns doch mal bitte, wie euer Geschäft eigentlich genau funktioniert. Denn nur wenn wir wissen, wie euer Geschäft funktioniert, sind wir in der Lage, die entsprechende Software für euch zu entwickeln. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Genau. Genau, genau. Ja, ja. Genau, genau. Ja, also ganz genau wie Sie es beschreiben, war es auch letztendlich in diesem Fall mit Schenker. Und da ist dann die Kooperation allerdings zustande gekommen. Und zwar sah das viel zitierte Win-Win, ein Buzzword, ja, sah so aus, dass SAP die Rechte bekommen hat, dass sie die Software dann entsprechend als ihre Logistiklösung dann eben auch an Dritte, und ich nehme das mal genau auf, was Sie sagten, als Konkurrenten, an Konkurrenten von Schenker dann entsprechend auch zu vertreiben. Ja. Dafür gab es dann entsprechende Nachlässe, was dann die Personenkosten für die Entwicklung angelangt hat. Aber das ist genau der Punkt. Und bei Bosch in so einem bestimmten Logistikbereich hatte ich auch mal mit zu tun, das war letztendlich genau das gleiche Thema. Ne? Also das wäre dann also hier das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit dem Kunden so eine Lösung. So ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn das Unternehmen dann vielleicht hier mit so einem Zulieferer zusammenarbeitet. Diese Arten von Entwicklungspartnerschaften, die gibt es allerdings viel häufiger in so den klassischen sogenannten Reifenindustrien, wie in der Automobilindustrie zum Beispiel, da ist es eigentlich so eine Art Klassiker, dass ein Automobilhersteller mit Zulieferern zusammenarbeitet im Rahmen von solchen Entwicklungspartnerschaften. In der Softwareindustrie ist das nicht wirklich verbreitet. Das liegt aber auch schlicht und ergreifend daran, dass es in der Softwareindustrie diese klassische Zuliefererbeziehung relativ selten gibt. Also wenn Sie sich so die Wertschöpfungstiefe von so einem Softwarehaus vorstellen, dann ist das irgendwo bei 95% plus X. Während in den Reifenindustrien sieht es genau andersrum aus. Der Trend zum Outsourcing nimmt dort immer stärker zu. Und ich kannte mal eine Zahl, die ist ein paar Jahre alt, da war, glaube ich, in der Automotive-Industrie die Fertigungstiefe irgendwie bei knapp unter 20%. Und ich würde vermuten, dass das jetzt weiter in den letzten 2-3 Jahren noch weiter nach unten gegangen ist. Aber dieses Thema, wir als Softwareanbieter, wir sourcen viel aus an Lieferanten, hat sich nicht so richtig bislang durchgesetzt. Mhm. Ja. Genau. Das ist ein sehr guter Punkt. Genau, da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Also dass auch viele Unternehmen sozusagen mit der Open Source Community kooperieren, um dann gemeinsam Projekte voranzutreiben. Das ist ein guter Punkt, danke. Ja, und dann hier unten noch die sogenannten Komplementäranbieter. Das könnten beispielsweise Distributoren sein, also Vertriebspartner, so ähnlich wie es der Professor Diefenbach Ihnen, glaube ich, in der letzten Woche hier ja auch dargestellt hat. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an, wobei diesen Teil mit diesen Entwicklungspartnerschaften, den hatten wir hier eben eigentlich schon so im Großen und Ganzen besprochen. Werden gemeinsame Lösungen entwickelt. Der Softwareanbieter erhält als Vorteil daraus Branchen-Know-how des Kunden und der Kunde hat den Vorteil, Softwarelösung wird speziell für die Anforderungen des Kunden entwickelt. Die Problematik hatten wir bei solchen Projekten, hatten wir gerade besprochen, insbesondere, das fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich diese Folie mir so anschaue, dass Ihnen das nochmal klar wird, diese Problematik, die wir gerade besprochen hatten, so dass in dem Fall, den Sie genannt hatten, war es die Telekom, dass die also Sorgen hatten, dass dann der Anbieter, in dem Fall SAP, die Software dann auch an Dritte und eben Wettbewerber von der Telekom weiterverkauft. Die haben wir nur bei Standardsoftware. Ne? Also genauso wie wir es besprochen haben, wir hatten implizit so im Kopf, wir haben Standardsoftwarehersteller wie Oracle, SAP oder irgendein solcher. Wenn wir das machen mit einem Individualsoftwareanbieter, wird der Vertrag in der Regel sowieso eher so aussehen, dass es klar ist, dass wenn ich jetzt der Individualsoftwareanbieter wäre, dass man dann in einem Vertrag viel selbstverständlicher sozusagen das machen würde, das ist jetzt für Sie, für den Kunden spezifisch und das ist dann Ihre Lösung und für keinen anderen. Während ein Standardsoftwarehersteller ja per se daran interessiert ist, eine Softwarelösung zu haben, die er dann am breiten Markt anbieten kann. Ja, das kann in einigen Fällen auch zu einem Joint Venture führen. Das war mal hier in Wiesbaden, das war CSC Gönzke, die mit einer Bank zusammen irgendeine bankspezifische Lösung für irgendwie im Kreditbereich was entwickelt hatten und die dann letztendlich auch ein Joint Venture gegründet haben, also eine eigene Firma, um dann gemeinsam letztendlich die gemeinsam entwickelte Lösung zu vertreiben. Entwicklungspartnerschaften dann zwischen Softwareanbietern und Zulieferern. Das ist das, was wir hier eben auch schon besprochen hatten, was im Prinzip geht und möglich ist. Dass also praktisch ein Teil der Entwicklung an so einen Zulieferer wie in der Automobilindustrie ausgelagert wird. Interessanterweise erzählen allen die Softwareanbieter auch immer, wie intensiv sie das letztendlich machen. Das hatten wir jetzt schon mit zwei verschiedenen Softwarefirmen, dass wir da auch so kleine Projekte hatten in dem Bereich. Nach dem Motto, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, machen wir. Und je tiefer Sie dann da reinbohren, ja, so nach dem Motto, nennen Sie doch mal konkret Anbieter, die jetzt für Sie so komponentenmäßig Software erstellen, wird es immer dünner, 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 dünner. Und dann zum Schluss heißt es, okay, wir stellen offene Schnittstellen bereit dafür, dass Dritte sich sozusagen andocken können. Und wenn Sie dann noch ein bisschen tiefer reinbohren, hören Sie, dass dieser Zulieferer aber verdammt viel Geld zahlen muss, um an ganz teuren Schulungen erstmal teilzunehmen, weil nur wenn er das macht, wird er zertifiziert und darf entsprechende Komponenten liefern. Also das ist, wird häufig verkündet, wir sind offen und wir wollen mit den Zulieferern kooperieren, aber häufig finden Sie da das ein oder andere Lippenbekenntnis einfach an der Stelle. So, nochmal Entwicklungspartnerschaften, jetzt zwischen Softwareanbietern und Wettbewerbern. Das ist das, was wir eben an dieser Übersichtsfolie mit dem ValueNet schon relativ ausführlich besprochen hatten. Hier ein Beispiel, das vielleicht nicht das allerbeste ist, auch wenn es auf meiner Folie draufsteht. Duett, das ist so eine Software, die mal von SAP und Microsoft gemeinsam entwickelt worden ist. So eine Schnittstelle zwischen SAP und Office-Applikationen. Das Beispiel ist deswegen nicht so toll, weil Microsoft und SAP jetzt ja nicht so die ganz direkten Wettbewerber sind. Es sind zwar beides große Standardsoftwarehersteller, aber die bedienen ja schon ein bisschen unterschiedliche Märkte. Also insofern wäre hier so eine Kooperation zwischen Oracle und SAP beispielsweise, wäre hier das etwas schönere Beispiel gewesen. Dann hatten wir gesagt, wir haben Kooperationen zwischen Softwareherstellern beispielsweise und Vertriebspartnern oder einer anderen Industrie, Automotive und irgendwelchen Vertriebspartnern. Und da sieht die Kooperation so aus, dass wir so eine Art Anbieter-Abnehmer-Beziehung haben. Das heißt, der Abnehmer, der hier, nimmt die Lösung eines Anbieters in sein Produktprogramm auf und verkauft sie dann an den Kunden weiter. Also das wäre sowas, wie wir es dann letzte Woche auch schon nochmal von dem Herrn Liefenbach kennengelernt hatten. Da hätten wir die Fujitsu TDS, die praktisch so eine Art Vertriebspartner, oder nicht eine Art Vertriebspartner, die ein Vertriebspartner der SAP sind, die machen auch ein paar andere Sachen, aber unter anderem sind sie eben Vertriebspartner. Und die kaufen entsprechend klassischerweise von der SAP Softwarelizenzen, gehen damit also ins Risiko erstmal rein und verkauft sie dann wieder entsprechend an die Kunden weiter. Ich hatte es ja letzte Woche diskutiert, was sind denn so die verschiedenen Modelle, wie so ein Vertrieb letztendlich stattfinden kann und welche Vor- und Nachteile sind denn damit verbunden. Ein paar Stichworte wie direkter Vertrieb und indirekter Vertrieb. Das ist ein direkter Vertrieb. Haben Sie gemacht, ne? Ja. Genau. Genau, also direkter Vertrieb, ich bin Anbieter und vertreibe direkt an Kunden und indirekt, ich gehe vielleicht über den Vertriebspartner. Jetzt wäre ja die Frage, warum soll die SAP, weil was hier in der Folie draufsteht, ist ja dann der indirekte Vertrieb, ne? Also der Anbieter verkauft seine Lizenzen dann über ein Systemhaus beispielsweise. Warum machen die das? Warum soll die SAP das denn tun? In dem Fall würden sie ja selbst auf Lizenzgeschäft verzichten. Mhm. Nochmal, ich muss gestehen, ich bin nicht ganz mitgekommen. Ja, das ist ein Punkt, das ist, dass der große Softwareanbieter, in dem Fall die Waldorfer, dass sie eben auch Mitarbeiter von dem Systemhaus schulen in Sachen Vertrieb. Ja, das ist auch aus Sicht der SAP sehr sinnvoll, dass sie sozusagen so Art Zertifikate vergeben. Was könnte noch so ein weiterer Punkt sein, dass es sinnvoll ist, aus Sicht von so einem Softwareanbieter, dann den Weg des indirekten Vertriebs zu gehen, ja. Ja. Genau. Genau, also es ist manchmal einfach gut, den Reseller dann direkt vor Ort beim Kunden zu haben, in dem Fall das Systemhaus. Und ja, sehr guter Punkt. Ja. Es ist fast noch ein bisschen besser, als Sie es schildern, weil in der Regel geht es ja so, dass wenn Sie jetzt, wenn ich der Softwareanbieter hin bin und Sie das Systemhaus sind, dann kaufen Sie mir die Lizenzen erstmal ab. Ja. Also insofern ist es aus meiner Sicht noch ein bisschen besser. Sie hatten auch. Ja. Ja, ja, also richtig, sehr gut. Was auch der Fall ist, das ist auch so eine Art, in dem Fall so eine Art Arbeitsteilung, weil die, in dem Fall war es so, die Fujitsu TDS durfte ihr diese SAP-Lizenzen nur an KMUs verkaufen, an kleine mittelständische Unternehmen. Also die SAP hat für sich immer gesagt, den Direktvertrieb machen wir selbst und nur an die kleinen mittleren Unternehmen wird sozusagen dann über Dritte verkauft. Was man sich einfach mal kurz durch den Kopf gehen lassen sollte an der Stelle, wenn man sich diese Vertriebsmodelle anschaut, ohne dass wir die Frage auch heute beantworten können, und wir werden sie aber nochmal aufgreifen, wie sich das alles ändert durch Cloud Computing und Software as a Service. Da wäre meine These, dass sich diese Wertschöpfungskette vom Anbieter bis hin zum Kunden drastisch verändert. Denn die Frage ist ja wirklich, wenn Sie so ein Cloud-Modell dann haben, wofür brauche ich dann dieses Systemhaus oder diesen Distributor noch? Also für die dieser Anteil des Cloud-Computings, der immer weiter zunimmt auf Kosten der On-Premise-Lösung, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz starke Herausforderung, dass sie sich da versuchen müssen, in irgendeiner Form zu positionieren. Denn auch, ich will jetzt nicht schwarz malen, denn auch wenn ich jetzt der Softwareanbieter bin, also stellen wir uns vor, ich bin der Software-as-a-Service-Anbieter, dann hoste ich die Software vielleicht entweder selbst, aber ich kann ja auch zu Amazon gehen oder zu einem anderen Infrastructure-as-a-Service-Anbieter. Wer braucht dann auch die klassischen Systemhäuser? Zumindest für diesen Teil des Geschäfts. Dickes Fragezeichen an der Stelle. Ja, das mit den Kabeln haben wir es heute. Hilfe. Ja, unser Hochschulrechenzentrum ist toll. Nach mehrfachen Anfragen immer noch nicht gelöst. Naja. Weitere Beziehung hier zwischen Softwareanbietern und Brokern. Das ist jetzt so eine Beziehung, wie Sie sie vielleicht von solchen Plattformen wie Android kennen oder wie App Store kennen, dass eben ein Softwareanbieter seine Produkte über einen Broker, vielleicht irgendeine Plattform verkauft. Da funktioniert das Modell anders. Da ist es so, wie Sie es gerade gesagt haben, das Erlösaufteilungsmodell sieht so aus, da bekommt die Plattform erstmal gar nichts, aber wenn Sie Ihre App auf Android oder sonst wo zur Verfügung gestellt haben, oder nehmen wir App Store, da weiß ich die Prozentzahlen auswendig, dann ist es in der Regel so, dass von einem verkauften Euro dann 70 Cent irgendwie was in dieser Größenordnung an den Softwareanbieter geht und der andere Teil bei der entsprechenden Plattform bleibt. Und die Vorteile sind, glaube ich, klar, wenn man dann auch so einer großen Plattform anbietet, ist eine grandiose Chance, überhaupt bekannt zu werden und sich da entsprechend dann potenzielle Kunden zu bilden. Die klassische OEM-Beziehung zwischen Softwareanbietern und Zulieferern oder Abnehmern. Die Softwareanbieter integrieren von Zulieferern entwickelte Komponenten oder ganze Teile oder ganze Teilsysteme in die eigene Lösung. Hier auch eher so ein Fall, den wir vielleicht in der Automotive-Industrie oder in klassischen Industrien haben. Es wurde immer seit einigen Jahren, vielleicht zwei, drei Sätze hier doch noch dazu, es wird immer so seit Jahren gesagt, okay, das ändert sich und die Softwareindustrie wird sich so entwickeln, wie das letztendlich auch in der Automobilindustrie der Fall ist und es wird diese Zuliefererkomponenten, Zulieferer geben und so weiter und so fort. Es ist nie passiert. Es wurde auch immer diskutiert dann vor dem Hintergrund, sobald eine neue Technologie da war, serviceorientierte Architekturen war vor ein paar Jahren so ein Thema. Das ist es jetzt. Ne? Und aufgrund dieser serviceorientierten Architekturen wird es jetzt so sein, dass jeder irgendwelche kleinen Softwarebausteine liefert und der große OEM, jetzt im Sinne eines Softwareherstellers, wird das alles gemeinsam integrieren und zusammenführen. Es ist letztendlich nie passiert. Also das eher, ja bitte. Ja. Ja. So, also die Kabel habe ich heute wirklich nicht. Also so nach dem Motto, nach dem Motto, es gibt viele Fälle jetzt von Smartphone-Anbietern, die praktisch Android als eine Art Plattform verwenden und auf dieser Basis dann mit einer eigenen Benutzeroberfläche und eigenen Features dann sozusagen ein paar spezielle sozusagen sich versuchen, so ein USP dann praktisch zu sichern, ja. Es ist halt schon, ja, es ist ein guter Punkt, es ist halt schon dann, sagen wir mal, eine sehr, sehr große Komponente mit dem Android, die verwendet wird, also so im Sinne von, ja, für so ein Betriebssystem, was dann die Grundlage ist für alles Mögliche. Aber von der Logik her haben sie recht. Von der Logik her wäre das genau so eine komponentenbasierte Beziehung. Es entspricht nicht ganz der Vision, die da zum Teil dahinter steht, ne? Dass da praktisch dann hunderte von Zulieferer existieren, wie in der Automotive-Industrie, die dann einzelne Teile an die Hersteller liefern. Aber mit so einem großen, mit dem Beispiel haben sie recht. Das wäre das große Modul, die große Komponente Android, die dann die Basis darstellen. Ja, guter Punkt. Ja, und dann haben wir schließlich sogenannte Standardisierungspartnerschaften. Hat einer von Ihnen auch schon mal angesprochen, dass sich zum Teil Wettbewerber zusammentun, um vielleicht einen bestimmten Standard durchzusetzen Oder was auch beliebt ist, einen Standard versuchen, einen Standard zu verhindern. Wer könnte denn Interesse daran haben, mal ganz allgemein in der Softwareindustrie so einen Standard zu verhindern? Standard ist ja immer was ganz Nettes, wir können Dokumente vielleicht besser austauschen, aber warum sollte man das denn verhindern? Ja? Ja? Ganz genau. Das sind in aller Regel, genau wie Sie sagen, sind es die Marktführer, die schon einen Standard gesetzt haben und die aus einem ganz nachvollziehbaren Grund so einen offenen Standard gar nicht wollen, weil ein offener Standard würde dann ein Stück weit ihren eigenen Wettbewerbsvorteil konterkarieren. Und das war auch, deswegen haben wir auch das Beispiel mit dem Open Document Format hier auf die Folie draufgenommen. So ein Standard, der eben dazu da war, dafür zu sorgen, dass irgendwelche Office-Dokumente, ob das jetzt Text aus der Textverarbeitung sind oder Tabellenkalkulation, dass die praktisch offen sind, sodass sie von jedem Programm, die sowas machen, entsprechend gelesen und verarbeitet und gespeichert werden können. Und da hatte zu diesem Zeitpunkt Microsoft relativ wenig Interesse, haben da auch an verschiedenen Stellen versucht, das entsprechend zu boykottieren. Aber soweit ich weiß, ist jetzt seit 2013 oder irgendwie sowas, ist dieses Open Document Format, ist jetzt glaube ich auch in dem neuen Office drin mittlerweile. Ich weiß nicht in welcher Form, das müssten wir vielleicht nochmal nachgucken, das interessiert mich jetzt auch, aber irgendwie ist dieser Standardisierungskampf sozusagen jetzt erstmal beendet worden. Also es sind immer die Großen, die schon in der Lage sind, so einen Standard als Wettbewerbsvorteil anzubieten, die dann sozusagen, wenn solche Standardisierungsbemühungen auftreten, dann sozusagen versuchen, maximal auf die Bremse zu gehen, um das dann entsprechend zu verhindern. Gut, ja, das wäre sozusagen der Teil 1 für heute und vielen Dank erstmal soweit. Wir sehen, ich bleibe natürlich auch noch hier und die Rabea ist so nett und wird ein bisschen was zum Thema Klausur sagen.
Ja, dann hallo auch nochmal von meiner Seite. Ja, wie Professor Buxmann schon angekündigt hat, werde ich jetzt nochmal ein paar Informationen zur Klausur preisgeben und danach nochmal so ein paar Beispielaufgaben mit euch durchgehen, damit wir es einfach eine Vorstellung bekommt, wie die Klausuraufgaben gestellt werden könnten. Also ja, als erstes ist zu sagen, grundsätzlich sind alle Inhalte der Vorlesung, aber auch der Übung klausurrelevant. Auch die Inhalte der Gastvorträge. Für die WinfoLine-Teilnehmer sind diese nicht relevant, weil die Gastvorträge entsprechend nicht aufgezeichnet werden. Genau, hier findet ihr dann nochmal so eine ganz grobe Übersicht von den einzelnen Themen, die wir behandelt haben. Gerade jetzt, ja, am Ende kommt natürlich jetzt noch was dazu. Wir haben ja jetzt noch nächste Woche einen Gastvortrag und dann auch noch eine Vorlesung. Genau, in Moodle werde ich eine Probeklausur hochladen, damit ihr da auch noch mal ein bisschen mehr Vorstellung bekommt von der Art der Aufgabenstellung. Ja, und dann habe ich hier auf der nächsten Folie ein bisschen Klausur, empfohlene Klausur zu den Vorlesungsinhalten mal niedergeschrieben. Ich werde die Folien auch später zur Verfügung stellen. Genau, das könnt ihr euch dann bei der Klausurvorbereitung vielleicht nochmal ein bisschen angucken. Genau, So, und ganz am Anfang habe ich jetzt erstmal zwei relativ einfache, oder sagen wir mal, ja, es sind halt Wissensfragen erstmal mitgebracht. Die erste Frage bezieht sich jetzt auf Netzeffekte. Das wäre dann so eine Beispielaufgabe, wo es dann einfach heißt, okay, was wird unter Netzeffekten verstanden? Also, was ist die Definition, was ist der Inhalt von Netzeffekten? Und dann einmal die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Netzeffekten mit jeweils einem Beispiel. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht das auch ein bisschen interaktiv gestalten und ich jetzt nicht einfach die Lösung vorlese. Genau. Wer hätte denn eine kurze Idee zu Netzeffekten? Ja? Genau, das wäre ein positiver Netzeffekt. Vielleicht noch mal einmal ganz grob, was verstehen wir unter Netzeffekten? Also wodurch sind Netzeffekte gekennzeichnet? Ja? Genau, der Nutzen ist letztlich abhängig von der Anzahl der Nutzer. Ich glaube, man sieht kein Bild mehr. Das ist mir letzte Woche auch passiert. Genau, also wir hatten jetzt... genau, also Netzeffekte sind eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass der Wert, der Nutzen eines Gutes letztlich davon abhängig, wie viele andere Personen das auch nutzen. Genau, ein Beispiel für einen positiven Netzeffekt hatten wir eben schon... ja, von eurem Kommilitonen gehört, und ein ganz einfaches Beispiel wäre jetzt eigentlich auch das Telefon. So ein Telefon, wenn ich das alleine habe, dann kann ich niemanden anrufen, dann ist der Nutzen eigentlich gleich null. Das heißt, der Basisnutzen ist nicht vorhanden, aber dann wenn dann am Ende jeder ein Telefon hat, dann können wir alle miteinander kommunizieren und wir haben einfach einen viel höheren Nutzen. Was wäre denn ein Beispiel für einen negativen Netzeffekt? Ja? Ah, okay. Ja, genau. Also als allererstes hattest du ja mal die Luxusartikel erwähnt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Luxusartikel habe und das hat dann auf einmal jeder, dann ist es eigentlich ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Dann kann ich damit nicht mehr prahlen. Und das andere Beispiel war jetzt zum Beispiel auf eBay, was ja einen zweiseitigen Markt darstellt, dass wenn zu viele Verkäufer da sind, dass es für den einzelnen Käufer schlecht ist. Genau. Hat jemand vielleicht noch ein anderes Beispiel? Ja? Genau, sehr gutes Beispiel. Wir haben nur eine, sag mal, einspurige Straßen in unserem Ort und wenn dann je mehr Leute ein Auto haben, desto voller werden die Straßen und dann bringt mir das Auto am Ende vielleicht nichts mehr, weil ich zu Fuß doch wieder schneller wäre. Genau, eigentlich haben wir soweit dann auch alles von der Lösung ja, besprochen. Hier ist eigentlich genau, hier reden wir dann nicht von Straßen, sondern von Datenkommunikationsnetzen, die eventuell dann überlastet werden. Bei der nächsten Aufgabe geht es dann ums Multi-Channel-Management. Das ist dann auch so eine ganz kurze und knappe Beispielaufgabe, wo wir dann einfach mal fragen, okay, was ist eigentlich die grundlegende Zielsetzung, die wir in der Vorlesung besprochen haben, von Multi-Channel-Management. Kann sich noch jemand daran erinnern? Was ist denn die große Gefahr von Multichanneln? Gerade wenn ihr jetzt mal so ans Beispiel Spiegel denkt, ja? Genau, also die größte Gefahr ist die Kannibalisierungsgefahr, dass sich die verschiedenen Kanäle gegenseitig ja, kannibalisieren und deswegen ist die grundlegende Zielsetzung des Multichannel-Managements liegt in der komplementären Gestaltung dieser Kanäle, um genau diese Gefahr zu vermeiden. Dann würde ich gerne noch eine Beispielaufgabe zum Digital Right Management mit euch durchgehen. Hier haben wir jetzt die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Ja, häufig wird DRM als Voraussetzung für die Schaffung neuer Geschäftsmodelle genannt. Und jetzt suchen wir zwei Beispiele für Geschäftsmodelle, die wir hier in der Vorlesung auch besprochen haben, die einfach ohne DRM überhaupt nicht möglich wären. Fällt euch dazu was Gutes ein? Es kann auch gerne ein Beispiel jetzt sein, was nicht unbedingt in der Vorlesung besprochen wurde. Also, sehr begrüßt. Wenn ihr jetzt mal so, denkt mal zum Beispiel an Spotify. Ja, aber bei Spotify ist es ja auch so weit ein DRM. Das heißt, wenn du bezahlst ja zum Beispiel monatlich dein Abo und kannst alles anhören, aber wenn du dein Abo gekündigt hast, dann ist die Musik auch weg. Und dieses, da wären wir dann bei einem Beispiel zum Beispiel, dieses Abo-Modell würde ohne DRM nicht funktionieren, weil wir überhaupt nicht die Kontrolle hätten. Sonst würde ich mich jetzt anmelden für einen Monat, würde alles runterladen und dann hätte ich ja alles noch zur Verfügung. Psst. Ja? Genau, Video on Demand. Sehr gutes Beispiel. Genau. Also generell kann man sagen, jetzt, also zwei Beispiele hatte ich jetzt hier mal rausgesucht. Das alles, was ihr gesagt habt, ist natürlich vollkommen korrekt. Bei Vermietungsmodellen. Ja, genau, wenn so ein Film halt einfach nur 7 Tage abspielbar sein soll, dann muss das entsprechend auch sichergestellt werden durch DRM oder hier als Beispiel Modelle mit Bezahlung pro Abspielvorgang oder Abspieldauer. Weil wir brauchen die Kontrolle irgendwie ja auch, um die Anzahl der Abspielvorgänge, der Abspieldauer überhaupt ja erfassen zu können, sodass wir dann auch eigentlich wiederum eine Bemessungsgrundlage für unsere Preissetzung haben. Also für die Berechnung des Preises. Der Preis ist ja quasi schon gesetzt. Genau, und weil wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen von Preisen geredet haben, würde ich dann jetzt auch so ein bisschen in die Richtung Preisstrategie gehen. Hier haben wir so einen kleinen Fall. Also die Situation ist wie folgt. Wir haben einen Anbieter von digitalen Filmen und TV-Serien und dieser Anbieter überlegt halt, ob er mit einer monatlichen Gebühr von knapp 10 Euro seinen Kunden den unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte ermöglichen möchte. So, und jetzt ist eure Meinung gefragt und ich würde gerne wissen, wie ist denn eure Einschätzung, was sind zwei Vorteile eines solchen Abonnementmodells aus Sicht des Anbieters? Wenn die Kunden jeden Monat 10 Euro bezahlen und dafür unbegrenzten Zugriff haben. Genau, und wenn du gerade schon davon geredet hast, dass die Kunden das gar nicht so viel nutzen, sodass eigentlich ja die 10 Euro zu teuer sind, da fällt bestimmt so ein Stichwort dir noch ein. Genau, der Flatrate Beers. Genau, also der große Vorteil ist auf jeden Fall, dass schon mal konstante Zahlungsströme monatlich dem Anbieter zur Verfügung stellen und er dadurch natürlich auch viel besser und sicherer kalkulieren kann. Und dann hatte noch euer Kollege gesagt, dass es halt auch möglich ist, dass die Kunden dann vielleicht aufgrund des Flatrate-Biers eher dazu tendieren, dieses Abo zu nehmen, was ja quasi eine Flatrate darstellt und dann aber am Ende vom Tag eigentlich oder am Ende vom Monat gar nicht so viel genutzt haben, dass es diesen 10 Euro gleichzustellen wäre. Genau, das ist eigentlich auch so der Inhalt, den wir uns als Lösung überlegt hatten. Genau, was wir noch dazu, als einen weiteren Vorteil genannt haben, war einfach die enge Beziehung zu seinen Kunden. Dass wenn dann der, als Beispiel, wenn der Anbieter, also seinen Kunden dann unbegrenzten Zugriff auch ermöglicht, dann werde ich ja auch nicht irgendwie dazu tendieren, vielleicht zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Die Kunden entwickeln vielleicht eine höhere Zufriedenheit, wodurch dann wieder eine höhere Kundenbindung oder Loyalität mit einhergehen kann und was dann wiederum auch, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in der Theorie weitergreifen, dann auch in Weiterempfehlungen zum Beispiel an neue potenzielle Kunden sich niederschlagen kann. Genau. Noch eine andere kleine Aufgabe zu Preisstrategien, die in der Klausur vorkommen könnte, würde wie folgt lauten. Das wäre dann: nennen und erläutern Sie bitte stichpunktartig genau 3 mögliche Vorteile einer Preisbündelung für einen Anbieter. Was fällt euch dazu ein? Denkt nochmal zurück an das Beispiel, was wir durchgerechnet hatten. Vielleicht kommt dann nochmal so eine Idee. Da hinten ging eben Finger hoch, ja? Genau, also dass man durch ein Bündel etwas verkauft an einen Kunden, der vielleicht dieses Produkt gar nicht kaufen würde, wenn es als Einzelprodukt angeboten wäre. Genau? Genau. Ja, genau, aber damit spielst du eigentlich auch schon auf die Voraussetzung, für wann sich überhaupt so eine Preisbündelung eignet an. Nämlich, da hast du ja schon gesagt, wenn die mit den Zahlungsbereitschaften. Erstmal müssen wir uns die Zahlungsbereitschaften von den Kunden angucken. Sagen wir, wir hätten ein Produkt A und ein Produkt B und unser Kunde hätte eine hohe Zahlungsbereitschaft für Produkt A, aber eine geringe für Produkt B. Dann würde er Produkt A, also wenn wir es jeweils einzeln verkaufen, Produkt A kaufen, aber Produkt B nicht kaufen. Wenn wir das Ganze dann aber eventuell in einem Bündel anbieten würden und das dann mit einem sehr geringen Mehrpreis für den Kunden verbunden wäre, würde er in dem Bündel dann beide Produkte kaufen. Genau, also wir hatten dann schon einmal gesagt, dass ich generell dann mehr vielleicht absetzen kann. Also das heißt, dass ich von meiner Software ja einen höheren Marktanteil auch gewinne, weil ich ja dann eine höhere Anzahl vertreibe. Und wenn wir uns dann gerade natürlich wieder auf dem Netzeffektmarkt befinden, dann profitieren wir dann am Ende wieder davon. Genau, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen die Verbreitung der zusätzlichen Produkte, wenn wir mal so ein bisschen an die Konkurrenten denken, was könntet ihr euch denn vorstellen, was so ein Bündel, wo wir Produkte, wofür vielleicht der eine Kunde eher eine geringe Zahlungsbereitschaft hat, trotzdem auf dem Markt verbreiten können. Es geht eigentlich schon so ein bisschen mit dem ersten Vorteil einher, wenn wir zusätzliche Produkte auf dem Markt verbreiten, dann erhöhen wir gleichzeitig natürlich auch die Markteintrittsbarrieren für potenzielle Konkurrenten. Und als drittes Vorteil haben wir dann hier noch mögliche Kosteneinsparungen genannt, da wir zum Beispiel bei der Lieferung, das wäre natürlich jetzt bei Software eher geringer, aber da würden wir dann einfach Geld sparen. Genau, als letzte Aufgabe zu den Preisstrategien, ist eigentlich schon wieder so ein bisschen auf das, spielt ein bisschen wieder auf diese Korrelation zwischen den Zahlungsbereitschaften. Ja, zieht darauf hinaus. Und zwar geht es darum, dass ihr mir erläutern sollt, warum eine positive Korrelation der Zahlungsbereitschaften zweier Produkte A und B eher ungünstig für das Angebot eines Bündels sich auswirkt. Die Antwort wurde eigentlich schon gegeben, einfach nur in anderen Worten. Vielleicht noch einmal gezielt auf die Aufgabenstellung formulieren. Genau, weil der Kunde, wenn es eine positive Korrelation der Zahlungsbereitschaften gibt, das heißt, die Kunden würden tendenziell für Produkt A viel bezahlen und für Produkt B auch viel bezahlen, dann würden wir als Anbieter, wären wir vielleicht nicht so clever, wenn wir dann hingehen würden und würden sagen, okay, wir bieten das jetzt in einem besonders günstigen Bündel an, sondern wir würden eher versuchen, Produkt A und Produkt B entbündelt auf den Markt zu bringen, weil die Kunden, die Produkt A kaufen, in der Regel auch Produkt B kaufen. Genau, das ist dann eigentlich auch die Lösung. Die erste Ausformulierung ist so ein bisschen komplizierter, aber letztlich steckt doch in der zweiten Ausführung, was nochmal so ein bisschen mit anderen Worten formuliert ist, die Lösung drin. Das wäre es soweit von meiner Seite gewesen. Habt ihr noch Fragen? Ja, dann würde ich mich recht herzlich bedanken und dann sehen wir uns am Donnerstag hoffentlich in der Übung.